Unterm U, der Dortmund-Podcast, wird euch präsentiert von den Immobilienexperten der Sparkasse Dortmund. Hier findet ihr aus bis zu 300 Banken und Sparkassen die passende Finanzierung für euren Immobilientraum. Das Team der Immobilienvermittlung berät euch zum Verkauf eurer Immobilie oder hilft euch, die eigenen vier Wände zu finden. Alle Infos findet ihr unter www.leben-in-dortmund.de. Ein Service der Sparkasse Dortmund. Und jetzt viel Spaß beim Dortmund-Podcast Unterm U.
Andere Menschen verstehen es nicht, aber wer hier groß wird, der stört sich nie an der Hässlichkeit. Der liebt die Menschen, der liebt das Angebot und hat einen unglaublichen Reichtum von Vielfalt, Menschen, kulturellen Angeboten, Veranstaltungen.
Unterm Baum, der Dortmund-Podcast mit Felix Gut und Bastian Pietsch.
Hey zusammen und ein ganz herzliches Willkommen zu einer Folge von Unterm U unter besonderen Umständen. Wir haben euch ja angekündigt, dass wir wieder unter den Baum gehen würden und das hatten wir auch fest vor. Aber als ich heute Morgen gerade dabei war, die Technik für den Tag zusammenzupacken, da kam der dicke Strich durch die Rechnung, nämlich die Sturmwarnung und der heftige Wind draußen. Deswegen keine Chance für uns, uns gemütlich unter unser zyanfarbenes Zelt zu setzen, wo sich so gute Gespräche führen lassen. Trotzdem sind wir hier jetzt im Studio und bei mir ist mein lieber Kollege Bastian.
Ja, hallo zusammen auch von mir. Ich weiß, das ist ein bisschen was anderes, als wir versprochen haben. Wir sind nicht auf dem Weihnachtsmarkt, sondern bei uns im Studio. Aber wir machen natürlich genau das, was wir auch auf dem Weihnachtsmarkt vorhatten, nämlich einen tollen Gast sprechen. Und der heißt heute Felix Krämer. Hallo Felix.
Hi Basti, hallo Felix.
Ja, bei uns ist Felix Krämer und ich bin jetzt schon ein bisschen irritiert, wie immer, wenn ein anderer Felix noch im Raum ist. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut irgendwie hin. Du bist 38 Jahre alt, seit 2023 führst du das Unternehmen, das deiner Familie schon seit knapp 160 Jahren gehört, die Krämer Kornbrennerei. Ihr stellt Spirituosen her, also Schnaps, und das mitten in Dortmund. Wahrscheinlich kennen viele von euch das Logo der Firma, wenn sie am Wall vorbeifahren in Richtung Bahnhof. Zum Unternehmen gehört auch eine Schokolaterie und daran merken wir schon, Dinge des Genusses spielen eine recht große Rolle im Leben von Felix Krämer. Schön, dass du da bist nochmal.
Danke sehr, dass ich kommen darf.
Wie geht's dir denn erstmal? Wie bist du durch den Sturm gekommen heute?
Also ich habe es unterschätzt. Ich hätte eine Regenjacke anziehen sollen. Als ich hergefahren bin, ich bin klatschnass gewesen. Okay. Mir geht's gut. Weihnachtsgeschäft ist auf jeden Fall eine intensive Zeit für uns. Und wir haben alle Hände voll zu tun, aber es macht auf jeden Fall Spaß.
Jetzt hängt das Bild sozusagen schon an der Wand. Sturm, es war ja für viele Unternehmer ein stürmisches Jahr, wenn man sie fragen würde, glaube ich, wie es so gelaufen ist. Wie war es bei euch?
Ja, wir sind eh in vielen Geschäftsbereichen unterwegs, also neben den beiden Handwerksbetrieben, die wir betreiben, haben wir auch Immobilien, die wir entwickeln und vermarkten und vermieten und machen das alles selbst als Familie. Und das bedeutet viel Abends- und Wochenendarbeit. Und das heißt, stürmische Zeiten spüren wir auch. Wir können die auch an Zahlen sehen, aber durch diesen Mix surfen wir da so durch und versuchen alles, was irgendwie auch eine Veränderung ankündigt, irgendwie auch umzusetzen oder vielleicht auch zu Veränderungen zu führen.
Du bist jetzt Familienunternehmer in der 5. Generation, richtig, ne?
Bam.
Und hast das Unternehmen von deinem Vater übernommen. Das heißt, du bist mehr...
Sohn vom Sohn vom Sohn vom Sohn.
So, und du bist mehr oder weniger in einer Brennerei aufgewachsen. Wie ist das so ein bisschen?
Ja, also ich bin nicht immer in der Brennerei aufgewachsen, aber in so einem Familienbetrieb natürlich. Und die Brennerei schön oben am Emskanal im Grünen, da erinnere ich mich viel an Himbeeren pflücken, an den Geruch, an die Pferde auf der Koppel und an den Emskanal. Und bei dem Betrieb oder als ja, Schnapsbrenner oder Familienunternehmersohn groß zu werden, erstmal ist man natürlich super privilegiert, weil man irgendwie eine Menge kennenlernt, irgendwie betrieblich. Das sehe ich jetzt bei meinen kleinen Kindern auch, das ist vielleicht so sozusagen der größte Vorteil, man wird einfach immer mit Menschen drumherum groß. Ob das Kunden sind, Handwerker, Mitarbeiter, die Family, alle sind irgendwie immer so da, in einer riesen Horde und man fällt da so als Kind irgendwie rein. Du siehst den Handwerkern bei der Arbeit zu, auf der Baustelle, du siehst bei den Mitarbeitern, was sie machen, du kannst immer jemandem mal was fragen, irgendwer bastelt dir ein kleines Flugzeug oder zeigt dir was Nettes oder erzählt dir einen coolen Witz. Ich erinnere mich noch an unseren ehemaligen Brennmeister, der hat immer so Zauberkunststücke gemacht mit seinen Fingern und da dachte ich mir so, wow. Und also das ist irgendwie cool, da so aufgehoben zu sein und dann später, je größer du wirst als Kind, sind das eben auch Aufgaben, die du vielleicht mal mit übernimmst. Du kannst immer irgendwo anpacken und helfen. Ne? Also du nimmst nicht einen Ferienjob bei einer anderen Firma an, also kann man auch mal machen, aber du hast halt immer was dort zu tun, ne? In den Saisongeschäften und ja, auf Messen oder so.
War für dich auch immer klar, dass du irgendwann das dann mal zu deinem Beruf machen möchtest, also dass du das Unternehmen übernehmen wirst?
Nee, gar nicht. Also mein Vater hat das ganz geschickt gemacht. Der hat das sozusagen einfach immer offen und freigelassen. Und ich bin, glaube ich, sogar der erste Krämer, der irgendwie richtig einfach ein Studienfach wählen durfte und dann weggegangen ist. Also meine Schwester hat das auch schon gemacht, aber wir sind eben beide, haben studiert. Meine Schwester Medizin und ich Physik. Und aber eben ohne konkreten Berufswunsch, weil ich einfach dachte, Physik ist irgendwie ein spannendes Fach und hat mich in der Schule immer irgendwie fasziniert und da lernt man die ganze Welt von klein bis groß kennen und den Kosmos noch obendrauf. Und dann war ich aber eben nach dem Studium auch ohne konkreten Berufswunsch, also ich wollte jetzt nicht in eine Unternehmensberatung oder zu Osram oder McKinsey oder an der Uni bleiben, auch gar nicht. Und dann habe ich ein Sabbatjahr zu Hause gemacht. Und da bin ich kleben geblieben sozusagen. Ich habe erst die Schnapsbrenner-Lehre dann noch gemacht, so mit dem Hintergrund so, okay, ich will diese Rezepte bewahren, selbst wenn das mal flöten geht oder kaputt geht, die Firma, dass einer noch weiß, wie der August mit dem Schlips angesetzt wird, aus welchen Kräutern und mit welchen Vorgehensschritten. Diese Geheimnisse, die wollte ich irgendwie transportieren können, habe dazu die Berufsausbildung gemacht hier in Dortmund. Am Fritz-Henzler Berufskolleg gibt es das deutschlandweit, die einzige Schule, die das anbietet. Und ja, dann habe ich dabei so ein bisschen, kamen auch diese Projekte mit dem Umbau und dem Schwanenwall und so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, boah, hier gibt es so viel zu tun und zu erhalten. Und es ist eigentlich fast eine Frechheit, wenn man nicht diese Geschichte weiter tradiert oder erzählt. Und dann habe ich das richtig schätzen gelernt und bin dann kleben geblieben.
Gab es mal einen Moment ab dem Zeitpunkt, wo quasi klar war, dass du irgendwann mal Chef wirst oder seitdem du jetzt schon Chef bist, wo dein Vater, also dein Vorgänger, irgendeine Entscheidung getroffen hat, mit der du uneins warst?
Also wenn mich irgendwer mal enterben wollte, dann höchstens meine Mama, aber das auch eher, weil sie mich so lieb hat und wir uns immer so in die Haare kriegen. Aber also ich glaube eher, dass es so ist, dass mein Vater oder meine Eltern dankbar waren, dass einer das weitermacht oder dass vor allem auch nicht zu jedem Preis, sondern dass sich bei uns gemeinsam Aufgaben ergeben haben und Fragestellungen, auf die wir alle Bock haben und dass ich das irgendwie weiterführe und so. Ne? Und meine Schwester, obwohl sie jetzt Medizin macht, vielleicht kommt sie auch nochmal zurück oder hilft mal eine Zeit lang mit. Heute sind ja Jobs auch nicht mehr ein Leben lang, sondern immer episodenweise. Also die könnte ich auf jeden Fall auch gut im Team gebrauchen, weil es einfach viele Hände und viele Köpfe braucht. Und aber ich habe, also der Klick kam wirklich so, ich habe nochmal in diesem Sabbatjahr habe ich nochmal Musik studiert und Aufnahmeprüfung gemacht und wollte klassische Musik studieren. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, das ist so ein Riesendruck in dem Geschäft und so ein krasser Konkurrenzdruck. Und habe die Leute betrachtet, die sich da beworben haben und was die alles aufgeben, also Familie im Ausland zurückgelassen und alleine hier an so einer Musikuni sich in einer kleinen Zelle durchackern. Und dann habe ich irgendwie geschnallt so, ey, du hast zu Hause einen Betrieb, der eine echte Geschichte hat. Also nicht wie die ganzen anderen Lebensmittelbetrieben, die sich irgendwie eine Geschichte ausdenken oder irgendwie ein Marketing aufbauen, sondern ich habe eine richtige Tradition und es ist irgendwie ein schönes Produkt und die Leute mögen das. Und es ist ein spannender Ort und dann war ich auch schon so in die Keller geklettert und habe irgendwie alte Fotos gefunden und irgendwie das so aufgesaugt und dann habe ich gedacht, boah, das möchte ich eigentlich so in dieser Vielfältigkeit erhalten und weitertreiben, ne? Da war ich schon gefressen. Und dann, dass ich dann Geschäftsführer geworden bin, das hat dann noch, weiß ich nicht, 8-9 Jahre gedauert, aber es war eigentlich nur ein Formalismus. Also ich glaube, dass meine Eltern nochmal kurzzeitig, als ich dann meine Frau kennengelernt habe und die Kinder gekriegt habe, dass meine Eltern gedacht haben, okay, boah, jetzt ist er der Firma verloren gegangen, weil er sich so als moderner Vater aufspielt und immer früh Feierabend macht und so. Und aber das haben sie, glaube ich, kapiert, dass das irgendwie auch ein Weg ist und dass das alles klappt und eine Orga-Frage ist. Und genau.
Kriegst du das gut unter einen Hut? Wie viel Stunden Schlaf kriegst du so?
Also im Durchschnitt sind es im Moment 5, das ist zu wenig. Krass. 7 wäre besser. Aber das liegt auch an mir. Ich bin auch so einfach so ein kleines Atomkraftwerk und will die ganze Zeit irgendwie 1000 Sachen machen. Und ja, im Studium habe ich schon gemerkt, dass ich nicht so konzentriert und ruhig arbeiten kann wie meine Kommilitonen, also die irgendwie gleichförmig, dass ich viel Druck brauche auch und irgendwie auch viele verschiedene Sachen machen muss. Und dann habe ich aus der Physik so das Modell mitgenommen, okay, wenn Dinge zu quirlig werden, dann muss man sie einfach als chaotisches System begreifen. Es nützt nicht, alles ordnen zu wollen, sondern manche Prozesse, die sind chaotisch. Und dann muss man stark priorisieren und einfach mit Chaos arbeiten. Und das gelingt mir mittlerweile gut.
Jetzt sprichst du sehr positiv darüber, wie du das Unternehmertum so angehst. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch Dinge, die ein bisschen schwieriger sind. Gab es schon mal so eine richtig schwierige Entscheidung? Oder welche war die schwierigste, die du bisher treffen musstest?
Also die schwierigste Entscheidung, die wir getroffen haben im Unternehmen, aber auch dann gemeinsam, war der Ankauf der AXA Colonia Versicherung vor uns. ein riesen Versicherungsgebäude mit 4.500 Quadratmetern und da sollte ein Ein-Sterne-Hotel draus werden, 2014. Und dann haben wir ganz lange gebankt und gesagt, also erst haben wir gedacht, boah, wir reden mit denen, vielleicht machen sie es dann zu einem Drei-Sterne-Hotel oder netter oder schöner oder so, aber das war natürlich Quatsch.
Also hätte die Sorge, dass das da so ein bisschen heruntergekommenen Ort also, wird und nicht so ein gutes Publikum.
Genau, wir versuchen wirklich hochwertigste Produkte anzubieten und das dann im Hinterhof von so einem Billighotel, also vor allem, weiß ich nicht, Feuerleiter, Klimasplitgeräte, irgendwie so eine Blechoptik, das war unser Albtraum. Wir wären dann gegangen aus der Stadt. Das war wirklich damals der Scheideweg. Und wir haben unser komplettes erspartes Vermögen dafür ausgegeben. Und aus heutiger Sicht natürlich, wie sich die Immobilienpreise entwickeln haben, war das ein Glück, dass wir damals das gekauft haben und kaufen konnten. Und wir haben auch schon die Hälfte davon entwickelt. Aber das war wirklich, das war ein Krimi. Da bin ich wirklich 2 Monate jeden Tag mit schwitzigen Händen zur Arbeit gegangen. Also jeden Tag. Und so ein Haus kaufen, wer es schon mal gemacht hat, irgendwie... Als Physiker kann man es dann auch wieder greifen, weil die große Zahl, die kann man sich auch kleinrechnen und man kann die auf 30 Jahre ausrechnen und die, wenn man eine Sicherheit hat und die Bank mitspielt, dann geht's. Aber wenn man halt so mit denen verhandelt und dann geht's jeden Tag um einen Kleinwagen und immer wenn man denkt, boah, jetzt haben wir's, dann ruft nochmal einer aus Berlin an und sagt, sie können noch einmal bieten. Sie wurden überboten von der Gegenseite. Und dann, das war wirklich ein Krimi. Also das war ein Krimi und, aber das haben wir gemeinsam geschafft. Also es war nicht nur meine Entscheidung haben wir als Familie irgendwie getragen.
Jetzt hast du auch gerade die lange Unternehmenshistorie angesprochen. Gab es da mal irgendwas, was du so entdeckt hast, was vielleicht auch schlecht gealtert ist über die Jahre?
So eine Werbung oder sowas, keine Ahnung.
Oh, ja, also natürlich. Es gibt auf jeden Fall, es gab mal einen Schnaps, der hieß Reichsalter. Das war so ein Veteranenkorn oder so. Und ich habe auch mal so ein, ich würde sagen, auf jeden Fall rassistisches Poster gefunden mit verschiedenen Nationalitäten, aber der August mit dem Schlips ist irgendwie der Beste oder sowas, ja, also so ein Plakat. Ich bin noch nicht so ganz abgestiegen, also wir haben keine Parteimitglieder gehabt zur NS-Zeit und es gibt halt auch, weil halt alles im Krieg verbrannt ist, bis auf Fotoalbum Nummer 11 und so Jubiläumsschriften vom 75-Jährigen, gibt es ganz wenig Dokumente sozusagen. Ne? Ich habe jetzt gerade noch von einer Verwandten einen Briefumschlag geschickt bekommen, wo NS-Freistellungsurkunde drin war. Ne? Wo dann stand, der Betrieb ist ein W-Betrieb, weil er Lebensmittel herstellt und für die Versorgung der Soldaten auch wichtig ist mit Schnaps und so. Ne? Und dass die Mitarbeiter vom Kriegsdienst freigestellt waren. Aber man hat nicht so viel Input aus dieser Zeit. Und na klar, ein Betrieb ändert sich ja alle 10, 20 Jahre. Aber so, also schlecht gealtert, nichts, was bis heute noch da ist. Also meine Eltern sind gut gealtert, finde ich. Die haben sich richtig gut gehalten.
Grüße gehen raus.
Mein Vater ist 75, der sieht auf jeden Fall viel jünger aus. Und meine Omas, die waren auch beide topfit, haben auch immer abends irgendwie, weiß ich nicht, Tatort, Bier und Schnaps getrunken. Und meine Oma ist 92 geworden und die andere 73, also... Die sind alle sehr schön gealtert.
Jetzt seid ihr ja auf einem Markt unterwegs, wo es sehr viele internationale Konzerne mit bekannten Marken gibt. Ich nenne sie jetzt mal alle nicht. Wie setzt man sich da durch?
Gar nicht. Also, okay. Also ich bin jetzt kein Volkswirt, aber wenn man so Märkte sich anschaut, dann ist ja auch die Frage, was möchte man erreichen? Möchte man jetzt überall den August mit dem Schlips in jeder Gaststätte von Deutschland sehen? Also wir haben jetzt nicht so eine Karte mit so Fahnen im Büro, wo wir irgendwie pinnen, wo wir es geschafft haben. Und ich finde so, also ich möchte auch nicht dahin, wo andere Leute hingegangen sind. Den Weg, den andere gegangen sind, also ne, dass überall der hier sprang. Wir machen Nullvertrieb. Also könnte man jetzt sagen, hier, toll, dass ihr euch das leisten könnt, aber wir werden durch Mund zu Mund weitergetragen, weil wir einfach versuchen, die Produkte so lecker herzustellen und so gut, dass die Leute das dann loben und es sich dann vermehrt. Und wir werden keinen Markt erobern damit, sondern wir werden einfach versuchen, unsere Produkte so herzustellen, wie wir das selber am schönsten fänden und dann hoffen, dass dann Leute das finden oder rausfinden.
Jetzt sind ja die Produkte, die ihr verkauft, korrigiere mich gerne, alle irgendwie im Zusammenhang mit Schnaps, ne?
Nicht ganz, aber fast.
Und das ist am Ende ja ein Rauschmittel. Also Alkohol ist ein Rauschmittel.
Ein Nervengift.
Das hast du jetzt gesagt, aber du bist der Physiker von uns beiden. Welches Thema spielt da für dich Verantwortung bezüglich des Produktes, das ihr verkauft?
Ich bin ja, also Alter hast du ja vorhin ausgeplaudert. Kind der 90er. Und bei mir in der Jugend, ab der Pubertät, wurde viel getrunken. Ne? Also, und es war auch so viel nach so, weiß ich nicht, so Maskulinität und wer kann am meisten saufen und wer ist am besten im Fußball und wer haut dem anderen auf die Fresse, irgendwie so. Also, solche Dinge haben irgendwie in meiner Jugend hier eine Rolle gespielt und ich fand das immer total abstoßend. Und aus der Familie wirst du eh so erzogen, wenn du als Schnapsbrennersohn groß wirst, dann kriegst du jedes Mal richtig Ärger, wenn du es übertrieben hast. Also dann kommt die Oma und der Opa und alles so, oh Junge, und du hast gekotzt und wer säuft, ruiniert das Geschäft und so. Also ne, man wird eh mit so Bauernweisheiten großgezogen.
Ist das ein Spruch?
Das ist ein Spruch, ja. Und das gibt's ja auch so Fälle, auch in der Familie, ne, der Onkel, der dann irgendwann nur noch getrunken und Taxi gefahren ist, so ungefähr. Ne, aber
kommuniziert ihr das auch nach außen?
Also jetzt nicht als Werbeslogan, aber wir haben auf der Website haben wir einen Reiter Alkoholmissbrauch unten. Ne? Weil also ich bin in meiner vorherigen Beziehung, die war Psychologin, meine Freundin damals, und da habe ich das halt in dem Studium mitbekommen, auch wie Alkoholsucht behandelt wird und habe auch Fälle mitbekommen und auch natürlich sonst kommt man als Mensch in Kontakt mit Suchtkranken und denkt sich, Moment mal, wenn du dann so irgendwie über den Sinn des Lebens nachdenkst und was du eigentlich machst, dann denkst du natürlich, okay, dann muss ich davor auch warnen. Und wir versuchen dann darauf hinzuweisen und ich kommuniziere das auch im Freundeskreis. Also wenn ich Leute kennenlerne, wo ich denke, boah, der hat jetzt eine stressige Lebensphase und trinkt jeden Abend 3 Gläser Wein, dann rechne ich ihm das in Schnapspinnchen um und dann weiß er schon, oh, 10 Pinnchen würde ich nicht am Abend weghauen, aber 3 Gläser Wein gehen easy oder mal eine Flasche oder ein großes 0,5 Bier oder so. Ne? Ich rechne mal alles in Schnapspinnchen für alle Leute aus und denke immer, oh.
Das ist aber unangenehm jetzt.
Ja, das ist richtig, ich bin richtig fies auch.
3 Gläser Wein sind schnell getrunken.
Genau, 3 Gläser Wein sind schnell getrunken und man muss sich, glaube ich, jetzt wird ja auch Cannabis legalisiert und wir haben in Dortmund ja auch ganz andere Drogenprobleme. Ne? Ich glaube, der Umgang mit Drogen, ich bin tendenziell liberaler und tendiere zu einer Legalisierung, weil sich dann eine Kultur des Verbrauchs auch aufbaut und auch ein System, was sicher ist. Aber bei Alkohol ist eben dieses kulturelle System schon so sicher, dass es trügerisch ist.
Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz auf eine andere Rolle gucken, die du hast in deiner Vergangenheit und auch aktuell noch. Du engagierst dich relativ stark für die Dortmunder Innenstadt. Da gab es einmal in der Vergangenheit die Geschichte, dass du oder deine Familie Vermieter der Diskothek Keller wart. Können wir vielleicht auch nochmal vielleicht die eine oder andere Erinnerung gleich teilen und daran anschließend die Frage, was treibt dich dazu, dich für Dortmund dann doch über dein Unternehmen hinaus dann noch einzusetzen?
Naja, also der Antrieb ist, ich bin in Dortmund geboren und ich liebe die Stadt. Also andere Menschen verstehen es nicht, aber wer hier groß wird, der stört sich nie an der Hässlichkeit, der liebt die Menschen, der liebt das Angebot und hat einen unglaublichen Reichtum von Vielfalt, Menschen, kulturellen Angeboten, Veranstaltungen und es ist irre, wie viel hier stattfindet und auch im Ruhrgebiet, wenn du dann das Theater hier nicht passt, fährst du halt nach Bochum oder nach Essen in die Philharmonie oder sonst wohin. Also ich liebe Metropole Ruhr und ich liebe Dortmund. Und mich hat immer Kritik an Dortmund auch gestört. Früher habe ich es nicht verstanden, jetzt versuche ich sie zu verändern. Ja. Und der Disco-Keller ist ein Mietverhältnis bei uns. Ist schade, dass es den nicht mehr gibt. Ich hätte es mir anders gewünscht, war ein fieses Kapitel bei mir am Start. Habe ich ganz viel gelernt über Mieter-Vermieter-Verhältnis. Jetzt ist der Keller halt leer und ich habe tolle Ideen, aber nur 2 Hände. Und ich würde gerne was Schöneres, also nicht schöner als eine Disco, aber was auch besser in so ein Wohn-Arbeitsquartier passt. Wo ich mich engagieren möchte, ich hoffe, dass ich es im nächsten Jahr hinkriege, endlich den Dortmunder Verschönerungsverein zu gründen, so heißt er. Und der soll Immobilieneigentümer vor allem im Innenstadtgebiet in so einen kleinen Baukulturkreis bringen, damit sie sich darüber austauschen, wie sich die Stadt entwickeln soll, damit sie eine gemeinsame Marschrichtung finden. Und das ist so ein bisschen im Spannungsfeld von diesen Stadtentwicklungsprojekten, Masterplan Plätze und so passiert auch mit der Stadtentwicklung Zusammenarbeit, dass ich irgendwie gemerkt habe, boah, die Stadt möchte gerne sich verbessern, sie hat irgendwie den Wunsch und versucht es von städtischer Seite, aber sie kann halt auf dem Platz irgendwie Blumenkästen aufstellen, sie kann ein Pflaster neu legen, sie kann eine Bank sich überlegen, aber sie kann halt die Häuser nicht schöner machen und was macht einen schönen Platz aus? Schöne Häuser drumherum, ne? Und da sind die Eigentümer gefragt.
Da nimmst du es jetzt wahrscheinlich schon fast ein bisschen vorweg, aber trotzdem möchte ich dir die Frage zum Schluss gerne noch stellen, weil wir sie allen unseren Weihnachtsgästen stellen wollen. Wenn du dir einen Weihnachtswunschzettel für Dortmund denken müsstest, was stünde bei dir ganz oben?
Ich wünsche mir für Dortmund generell, dass die Leute alle zusammen an den Projekten arbeiten. Also jetzt kommen ja auch Kommunalwahlen im nächsten Jahr und ich merke das bei uns in der Firma. Wenn meine Mutter, mein Vater und ich an einem Projekt arbeiten und wir sind zwar alle einer anderer Meinung, also wir sind wie so ein kleiner Bundestag, ne? Und jeder hat ein anderes Lager, aber wir suchen die beste Lösung für ein gemeinsam definiertes Ziel. Und das wünsche ich mir von Dortmunder Parteien, dass sie sich gemeinsam Ziele definieren und an denen festhalten und nicht bei jeder Neuwahl oder bei jeder Veränderung sozusagen Sachen wieder in die Mülltonne hauen und wieder ausgraben, sondern dass sie einfach Wege konstruktiv gemeinsam verfolgen und durch ihre Verschiedenheit ein besseres Ziel schaffen. Und das wünsche ich mir auch für die Dortmunder Bürger, dass sie sozusagen ihre Verschiedenartigkeit dazu nutzen, sich gegenseitig zu helfen, the Win-Win für alle und einen guten Weg nach vorne. Die Stadt hat aus Physikersicht viel Potenzial.
Vielen Dank, Felix Krämer, für das spannende Gespräch. Und auch wenn wir nicht ganz unterm Baum waren, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Freude an dieser besonderen Folge von Unterm U. Wenn ihr noch was loswerden möchtet dazu, was wir hier besprochen haben, dann meldet euch gern per WhatsApp-Sprachnachricht an den 0151 152 88444 oder wie immer per Mail an unterm-u@rohrnachrichten.de.
Und ansonsten bleibt uns nur noch mal ein großes Dankeschön an Felix Krämer und auch an euch. Denn in diesen Tagen hat man ja viele Spotify-Raps gesehen, also den Jahresrückblick für alle, die da Musik und Podcasts hören. Und auch für diejenigen, die wie wir da veröffentlichen. Und was sollen wir sagen? Ihr habt in diesem Jahr, das ja das erste komplette ist, nachdem wir im August 23 mit diesem Podcast gestartet sind, richtig viel Lust auf Unterm U gehabt. Da stehen dann Wachstumsraten von 300-400% und das ist natürlich alles nur Mathematik, fühlt sich aber ziemlich gut an, wenn man das so sieht. Und eine der erfreulichsten Nachrichten für viele und immer mehr von euch gehören wir zur täglichen Routine und das macht uns natürlich erst recht froh. Also nochmal danke und wir machen einfach so weiter. Dienstag dann mit der nächsten regulären Folge. Passt auf euch auf, macht's euch angenehm und alles Gute.